Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Fiktion trifft Realität. Herzlich willkommen zu der 30. Ausgabe des Culture Clubs. In unserer April-Folge spreche ich mit der Schriftstellerin Christine Bilkau, dem Moderator, Notfallsanitäter und Autor Tobias Schlegel sowie der Publizistin und Journalistin Rebecca Spilker über ihre aktuell erschienenen Bücher und die literarischen Perspektiven auf unsere Gesellschaft hier in Hamburg. Aufgenommen wird diese April-Folge direkt in der Schanze in meiner Lieblingsbuchhandlung Cohn und Dobernick und präsentiert von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Christine Bilkau, du wurdest 1974 in Hamburg geboren. Nach deinem Studium in Hamburg und New Orleans hast du als Journalistin gearbeitet. 2015 hast du deinen ersten Roman Die Glücklichen veröffentlicht, der mehrfach ausgezeichnet und in mehreren Sprachen übersetzt wurde. Seitdem hast du weitere Bücher veröffentlicht. Dein aktueller Roman heißt Halbinsel. Worum geht es in deinem aktuellen Roman? In welchen drei Sätzen würdest du ihn beschreiben?
Es geht um eine Mutter, deren 25-jährige Tochter, die so eine Art Superperformerin war, die im Umweltmanagement gearbeitet hat, die erschöpft nach dem Zusammenbruch wieder zu Hause einkehrt. Und das erzähle ich, wie diese beiden Frauen unter einem Dach sich miteinander auseinandersetzen, ein paar Konflikte austragen und wie unterschiedlich sie auf die Welt und die Fragen, die Krisen der Welt blicken.
Diese unterschiedlichen Blickrichtungen auf die Krisen der Welt könnten eventuell auch Thema des Buches von Tobias Schlegel sein. Du bist 1977 in Köln geboren, 1995 wurdest du Viva-Moderator nach über 20 Jahren in der Öffentlichkeit als Moderator und Reporter, unter anderem bei Viva, ProSieben, Enjoy, NDR und ZDF. Hast du 2016 verkündet, dass du etwas gesellschaftlich Relevantes machen willst und bist seitdem Notfallsanitäter geworden. Neben dieser Tätigkeit hast du mehrere Bücher geschrieben, in denen du auch eigene Erfahrung aus dem Rettungsdienst verarbeitest. Dein neuestes Buch Leichtes Herz und schwere Beine, das jetzt erschienen ist, erzählt von deiner gemeinsamen Wanderung auf dem Jakobsweg mit deiner Mutter. Habt ihr sehr viele unterschiedliche Blickrichtungen auf die Krisen der Welt gehabt oder war das gar nicht Thema? Also habt ihr mal über Ukraine, Russland, Trump und so weiter gesprochen? Als du gewandert bist, war Trump gerade vorbei und jetzt ist er wieder da.
Ich glaube, diese Krisen haben eher diesen Wunsch ausgelöst, mal rauszukommen. Also Eskapismus ist da so ein bisschen das Thema, dass man sagt, man stellt das Handy jetzt mal in den Flugzeugmodus und muss raus, weil einem das gut tut. Also weg von den Nachrichten. Und unabhängig davon habe ich das natürlich gemacht, um mal endlich meine Mutter kennenzulernen. Und da war das Handy aus und da haben wir auch nicht über aktuelle Themen diskutiert, sondern da waren die Nachrichten weit weg.
Rebecca Spilker ist hier, ganz nah. Du wurdest 1968 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur hast du ein Soziologiestudium begonnen, dann jedoch, wie du selbst sagst, erstmal herumgeeiert, dann gearbeitet, geschrieben, gesungen. Du schreibst unter anderem für Musikexpress konkret oder die Taz, hast einen eigenen Podcast und bist auch noch Stadtführerin gewesen. In deinem Texteband Mega, der im März 2025 erschienen ist, beschäftigst du dich mit deiner Bandbreite an Themen. Mal wütend, mal sarkastisch, immer jedoch mit einer großen Portion Selbstironie. Kann man die Krisen dieser Welt gar nicht mehr anders erleben als oder überleben als mit Ironie?
Ja, gute Frage. Ne? Ich glaube, die stellt sich ziemlich stark, weil ja die Situation in der Welt gerade so ist, dass man denkt, man kann es eigentlich gar nicht aushalten. Also das sind ja überall so kleine Buschfeuer, die man dauernd versucht zu löschen und man weiß aber gar nicht, wie man das hinkriegen soll. Und ich finde, ein guter Weg, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, ist auch der Weg des Humors, so, weil das retten kann. Also man kann sich in Spaß und Humor retten und das muss aber nicht so sein, dass man darüber die Dringlichkeit oder die Problematik der Welt vergisst, sondern man kann sich stabilisieren dadurch. Also das finde ich funktioniert ganz gut und das heißt nicht, dass man albern werden muss oder Quatsch erzählen muss, aber man kann mit so einer Portion Ironie oder so einem humorvollen Ansatz einiges für sich klären und vielleicht auch für andere, je nachdem.
Wir wollen mal ganz vorne anfangen. Wie seid ihr zum Buch gekommen? Also ich kenne sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die alle den Traum haben, eigentlich statt kurzer Zeitungstexte mal endlich ein Buch zu schreiben. Bei den meisten ist es ein unerfüllter Traum. Jetzt habe ich hier drei Leute, die schon mehrere Bücher geschrieben haben. Christine, wie war dein Weg zum ersten Buch? Ging das irgendwie ganz schnell, weil du dich ganz naiv da reingestürzt hast, geschrieben hast und dann abgeliefert hast? Oder haben dir andere zugesprochen? Wie war das, die Entstehungsgeschichte?
Im Rückblick sehe ich, dass ich schon ganz, ganz, ganz früh damit angefangen habe. Ich habe nämlich unter den Sachen meiner Mutter, weil ich da auch noch genauer hingeguckt habe, ein Buch gefunden, was ich mit 12 Jahren geschrieben habe in ein Schulheft und selbst illustriert habe. Und das habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt. Und das hatte ich ganz vergessen. Und dann dachte ich, ach guck mal, da hatte ich ja schon diese Idee, ne? Ich möchte ein Buch schreiben, also natürlich ganz naiv und kindlich. Und dann erinnerte ich mich daran, dass ich als Austauschschülerin in den USA, da war ich 17, die Möglichkeit hatte, einen Kurs zu belegen, auf den damals niemand Bock hatte. Und zwar hieß der 10-Finger-Typing, also mit 10 Fingern. Und ich erinnerte mich plötzlich daran, dass ich dachte, ah, den Kurs mache ich, weil das wird wichtig für mich sein. Das werde ich mal brauchen. Offenbar wusste ich das da auch schon. Nur war es so, dass ich eine Weile brauchte und erstmal auf diese journalistische Schiene gegangen bin, weil ich dachte, das ist safe, das kann ich besser kontrollieren, da kann ich schneller Geld mit verdienen, das ist sicherer sozusagen. Das ist auch das, was meine Eltern erstmal lieber hören möchten, wenn ich studiert habe und sage, ich werde jetzt Journalistin, als wenn ich sage, ich werde Schriftstellerin, mal gucken, was passiert. Das heißt, das Schriftstellerische war immer im Verborgenen da. Und floss immer so unterschwellig mit und hat sich dann eben seinen Weg gefunden.
Hm. Tobi, wie war das bei dir? Du hattest schon eine enorme Fernsehbekanntheit. Da kriegt man wahrscheinlich sowieso viele Angebote, unter anderem auch Buchangebote, oder?
Ja, aber ich würde das Ganze auch in die Schulzeit zurückdrehen wollen. Also ich war damals auch Schülersprecher und fand die Schulzeitung, die es gab, sehr angepasst und habe deshalb ein alternatives Magazin rausgebracht. Komplett selbst geschrieben mit ausgedachten Redakteursnamen, zusammengetackert irgendwie zu Hause und mein Vater musste das in der Firma kopieren. Und das habe ich sozusagen unter die Leute gebracht, hat für ordentlich Ärger gesorgt und hat aber 2 Fans. Also ich weiß, dass auf jeden Fall die Deutschlehrerin das großartig fand, weil sie das sehr kreativ fand. Und es gab ein Theaterstück, eine Reise durch die TV-Geschichte, habe ich geschrieben selbst und kam auch zur Aufführung im großen Schulsaal damals. Also Schreiben war immer dabei, aber Schreiben ist dann entscheidend geworden, als ich diesen Schnitt gemacht habe, 2016, Notfallsanitäter-Ausbildung. Und ich habe so viel Düsternis plötzlich gesehen, so viel Leid, so viel Trauer, dass ich das für mich verarbeiten musste. Und da hat mir das Schreiben geholfen. Und irgendwie ist dann daraus, aus den Aufzeichnungen, aus der Motivation, diese Arbeitsbedingungen, die teilweise natürlich absolut katastrophal sind, dass man das zu Papier bringt, einen Appell darin versteckt, formuliert und fiktional mal durchspielt, wie geht es einem im Rettungswagen, der wirklich was erlebt, dem aber dann nicht mehr geholfen wird und sein Privatleben zerbricht, er macht Fehler im Job und alles ist auf dem Weg nach unten. Und das fand ich sehr, sehr befreiend für mich, diese Düsternis mal durchzuspielen. Und das ist dann der erste richtige Roman geworden, Schockraum. Und da lese ich ab und zu noch mal gerne drin rum und denke, das habe ich ganz gut gemacht.
Rebecca, sind die ersten Spuren deines ersten Buches auch schon in der Schulzeit in irgendeiner Form zu finden?
Ja, da habe ich jetzt eben gerade spontan mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ich auch mal so ein Buch geschrieben habe, was Christine erzählt hat. Allerdings habe ich das meiner Schwester geschenkt. Das ist auch so ein Bilderbuch gewesen. Habe ich auch selbst illustriert und zusammengeklebt und so. Ich weiß nicht, ob es noch existiert. Aber ich weiß, dass ich in der Schule sehr gerne Aufsätze geschrieben habe. Also ich kann mich erinnern, dass alles andere fand ich richtig schlimm und bin sehr ungern zur Schule gegangen. Aber Aufsätze, da habe ich mich drauf gefreut. Also wenn das anstand sozusagen. Und ich hatte auch einen gewissen Ehrgeiz. Also ich wollte es auch gut machen und habe mich gefreut, wenn der vorgelesen wurde und solche Erlebnisse hatte ich schon. Also das waren so die ersten Sachen. Und ich glaube, es ist mir einfach auch leicht gefallen. Also das ist ja immer so die Wurzel des Ganzen, dass einem das besonders Spaß macht oder interessiert, was einem jetzt nicht so schwer fällt, womit man sich nicht so abkämpfen muss. Und mit vielen Sachen musste ich mich abkämpfen, mit dem Schreiben nicht so. Das ging einfach. Deswegen mochte ich es gleich.
Ist das heute immer noch so, dass es dir leicht fällt, ein Buch zu schreiben? Weil da können ja doch sehr viele Rucksäcke sich aufbauen, ne?
Naja, ich habe ja, also was jetzt rausgekommen ist, ist eine Textsammlung. Das heißt, es sind Texte aus Zeitungen oder ich mache sehr viel auf dem guten alten Facebook und veröffentliche das da. Und das ist so eine Zusammenfassung. Ich sitze an was Längerem in der Tat und da sitze ich auch schon sehr lange dran. Und das Schreiben an sich fällt mir nicht schwer, aber das Konzept, die Disziplin, da hapert es manchmal so ein bisschen. Also ich brauche Deadlines, ich bin so ein Deadline-Typ. Also vielleicht auch deswegen Aufsatz in der Schule, super, weil da muss man hingehen und dann gibt man es ab und so. Und vielleicht habe ich das so ein bisschen mitgenommen. Aber das Schreiben an sich fällt mir nicht schwer. Bloß man muss ja vorher auch was gedacht haben. Das ist ja eigentlich die Hauptarbeit. Es muss einem ja was eingefallen sein.
Tobi, bist du ein Deadline-Typ? Also bist du eher diszipliniert oder bist du noch so halb verlottert, wie du bei Viva ausgesehen hast und rufst dann den Verlag an und sagst, ja, ich brauche noch 4 Wochen, ich habe noch eine gute Idee.
Das ist interessant, weil im aktuellen Buch geht es ja um das Verhältnis zu meiner Mutter und tatsächlich, wenn ich die besucht habe, vor unserer Reise, vor diesem Jakobsweg, war ich immer noch 15. Also sie hat mich auch dementsprechend behandelt, wie diesen Typen, der die Pizzaschachteln dann noch in seinem Zimmer hat und unaufgeräumt ist und mit dem man vielleicht nicht in die Tiefe gehen kann und sollte. Und das war ganz überraschend für uns, dass wir das endlich mal angeglichen haben. Also dass wir uns da auf Augenhöhe jetzt begegnen und dass sie auch gemerkt hat, der ist ja ganz anders geworden und hat sich entwickelt und umgekehrt habe ich sie auch zum ersten Mal richtig kennengelernt. Deshalb, ich würde sagen, ich bin da mittlerweile echt diszipliniert und sorge dafür, wenn man Buchverträge verhandelt, dass man ordentlich Zeit kriegt, so zum Schreiben. Weil ich gemerkt habe, ich brauche diese Zeit und ich kann nicht diese Deadline immer wieder nach hinten schieben. Nee,
das aber bin du ich hältst es dann nicht ein.
Ich halte das total ein. Also bisher habe ich immer den Ruf, dass ich einen Monat vorher fertig bin. So, das hat auch mein Lektor und meine Lektorin bisher immer sehr überrascht.
Christine, ja, es tut mir leid. Monat vorher abgeben, treibt dir Schweiß auf die Stirn oder sagst, nö, 2 Monate vorher abgeben?
Ich weiß gar nicht, ob ich in diesen Kategorien Monat denke.
Ganz andere Zeitabschnitte.
Ja, ich habe ganz andere Zeitabschnitte. Also ich weiß, ja, die Arbeit an einem Buch braucht bei mir ja eher Jahre. Das heißt, wenn ich eine Deadline mit dem Verlag verabrede, ist die erstmal so theoretisch, dass ich weiß oder wir wissen, in 2 Jahren gebe ich ab oder in 1,5. Und dann kommen zwischendurch immer die Gespräche, okay, schaffst du es, sollen wir es ins Frühjahrsprogramm oder lieber Herbst oder und so. Und dann nähern wir uns da so langsam an. Und wenn wir uns dann entschieden haben, dann geht es mir auch gut damit. Also dann hilft mir die Deadline auch nochmal Energie freizusetzen. Aber das weiß ich dann wirklich erst so ein Dreivierteljahr, ja, vielleicht vorher. Ja. Und dann halte ich sie eigentlich auch ein.
Das sind für mich als Unbeteiligter total unglaubliche Zeiträume, Rebecca. Ich stelle mir jetzt vor, du hast jetzt, ich sag mal, 30 Kolumnen gehabt und hast beim Verlag angerufen und hast gesagt, wollen wir mal eine Kolumnensammlung machen? Oder hast du das auch schon vor 3 Jahren mit denen besprochen, dass du 30 Kolumnen schreiben wirst?
Nee, also die haben mich gefragt. Also ich war jetzt erstmal, bin gar nicht auf die Idee gekommen. Also ich wurde angefragt und das hatte damit zu tun, dass da Leute die Sachen gelesen hatten und das gerne mal so zusammenfassen wollten. Das heißt, das meiste war schon da. Die Arbeit bestand darin, das nochmal zu lektorieren, nochmal durchzugucken, zusammenzustellen. Sachen waren nicht mehr tagesaktuell. Ich schreibe ja ziemlich tagesaktuell und auch sehr eruptiv. Das heißt, ich hau auch ganz gut raus. Und manches hat sich dann irgendwann auch erledigt. Das heißt, die Texte, die jetzt in dem Buch sind, die sind so 4 Jahre alt teilweise oder ganz aktuell. Und da musste man so ein bisschen gucken, dass das nicht zu sehr rausfällt aus der Zeit, dass auch noch verstanden wird, worum ist es mal gegangen. Manchmal habe ich noch eine kleine Erklärung dazu geschrieben, damit man es wieder einordnen kann und einem das wieder einfällt. Aber im Großen und Ganzen waren die Sachen schon da und mussten noch sortiert werden, sagen wir mal so. Und diskutiert werden mit denjenigen, die das dann nachher für den Verlag zusammengestellt haben. So, aber ich hatte jetzt nicht eine Idee und habe mit dem Verlag geredet und dann haben wir das ausgehandelt, wann es fertig sein muss, und es war im Grunde fertig. Genau.
Achtung, Achtung, Werbung.
Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch. Damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de.
Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis.
Tobi, zwei deiner Romane spielen im Rettungsdienst. Das heißt, du musstest dafür sehr viele quälerische Nächte, schlimme Bilder, die du ertragen musstest, durch Autounfälle und so weiter ertragen. Ein weiteres Buch von dir spielt im Mittelmeer. Da geht es um Seenotrettung von Geflüchteten. Da bist du mehrere Wochen auf offener See mit diesem Rettungsboot unterwegs gewesen. Und auch das ja eine total nervliche Strapaze. Dann hast du diesen Jakobsweg beschritten, der ja allein körperlich ja schon anstrengend ist. Und dann auch noch seine eigene Mutter. Und das meine ich jetzt gar nicht, dass die genervt hat, aber die Auseinandersetzung darüber. Gehört die Strapaze zum Schreiben dazu für dich? Kannst du, wann kommt da mal ein schöner, leichtfüßiger Liebesroman von dir?
Ach, ich finde das jetzt eigentlich zum ersten Mal nach all der Düsternis was sehr, sehr Helles und Leichtfüßiges. Also leichtes Herz und schwere Beine ist zum ersten Mal eine sehr...
Aber auch Blasen an den Füßen, oder?
Ja, natürlich haben wir auch gelitten, aber der Grundimpuls, den ich damit ja vermitteln will, der ist ja ein sehr positiver. Also, dass man nochmal sich mit den älter werdenden Eltern auch auseinandersetzt und die nochmal ganz anders kennenlernt und das, was da rausgekommen ist, das ist eigentlich was total Herzliches, was Positives und was sehr, sehr Schönes. Also ich werde zum Beispiel bei den Lesungen, wird da meine Mutter teilweise dabei sein und wir werden uns amüsieren über Dinge, die wir da in den Schlafsälen erlebt haben. Ich habe sie so nah kennengelernt wie nie zuvor. Also wenn wir nicht in Schlafsälen waren, waren wir in Herbergen. Kein Hotel, das war immer die goldene Regel und da war zum Teil ein französisches Bett, eine Bettdecke und ein Kissen. Und ja, dann lag ich neben meiner 73-jährigen Mutter da unter einer Bettdecke. Die konnte sofort einschlafen, ich nicht. Also das waren zum Teil sehr skurrile Situationen, die ich da erlebt habe und sehr, sehr amüsante. Und das ist total schön, jetzt mal was Lustiges, Unterhaltsames auch live präsentieren zu können. Da habe ich total Bock drauf. Und ich merke gerade, als du das da vorgelesen hast, ne, dass ich ja das komplette Klischee erfülle von dem Autoren, der mich vorher bei Aspekte als Moderator auf irgendwelchen Messen immer enttäuscht hat, weil ich immer frustriert war, dass die Autoren nur über sich selbst schreiben, also nur über das, was sie eigentlich erlebt haben. Und ich habe mir vorher den Autor so oder die Autorin so ausgemalt, dass zu Hause irgendwelche Fantasiewelten teilweise erschaffen werden, aber die meisten guten Bücher sind von Autorinnen geschrieben, die zu 90% das auch so erlebt haben. Und so einer bin ich jetzt auch, dass das natürlich in die Sparte Gegenwartsliteratur reingepackt wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ihr schreibt natürlich über das, was ihr im Leben auch erlebt habt wahrscheinlich. Und
Christine, Halbinsel, wie viel deiner Fiktion Mutter steckt da drin?
Nee, es geht gar nicht unbedingt um das, darum, dass ich das selber alles erlebt haben muss. Es geht eher um Themen, vielleicht Fragen oder ja, Menschliches, was mich beschäftigt. Also es geht dann um auch gedankliche Beschäftigung. Also die meine Figuren in allen Romanen erleben Dinge, von denen ich froh bin, dass ich das nicht alles selber durchmachen musste. Das wäre mir zu anstrengend gewesen. Und dann gibt es aber noch die Rechercheebene. Natürlich halte ich mich da, wo meine Geschichten spielen, auch auf. Oder jetzt in Halbinsel gibt es zum Beispiel viele Wattwanderungen. Also Wattwanderungen spielen eine Rolle und wie sich das anfühlt. Es gibt unterschiedliche Wattwanderungen, schöne, leichte, aber auch anstrengende. Und das habe ich zum Beispiel viel vorher gemacht. Ich habe Wattwanderungen gemacht, mir das angeguckt.
Und dem hast du dich im Vorfeld schon bewusst so ausgesetzt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte einmal so eine Touri-Nummer haben und dann will ich was Schwierigeres machen? Oder war das eine Erkenntnis, die du dann verarbeitet hast, dass Wattwanderungen einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben können?
Das waren Erkenntnisse, wenn man verschiedene Wanderungen macht und dann auch zu verschiedenen Jahreszeiten, zu verschiedenen Tageszeiten, je nachdem, wie die Gezeiten auch sind. Es sind immer wieder neue Erlebnisse. Und das ist dann das eine. Und das andere war dann eben zum Beispiel, dass ich mich als Mutter eines Teenagers auch gefragt habe, wie vermittle ich ihm die Welt? Also das ist so ein Thema in meinem Roman, wie sprechen Mutter und Tochter über die Welt? Und vor allem aus der Sicht der Mutter diese Frage, wie bringt man eigentlich ein Kind in die Welt? Wie spricht man mit seinem Kind über die Welt? Und wie ist das eigentlich, wenn man natürlich dieses Grundbedürfnis hat, dem Kind Zuversicht zu geben? Man gibt Zuversicht, damit das Kind Anschwung bekommt. Und je älter dieses Kind wird, desto brüchiger wird ja dieses Konzept von Zuversicht. Ne? Und so ist es jetzt bei der Mutter und der Tochter. Die sind jetzt beide ja mehr oder weniger erwachsen. Also die Tochter ist 25 Jahre alt, sie ist eigentlich auch erwachsen. Die treffen sich jetzt auf Augenhöhe wieder und diese zuversichtlichen Floskeln greifen da nicht mehr. Und das sind Dinge, die mich selber auch beschäftigen als Mutter und als Mutter eines Teenagers, der eben seinen eigenen Blick auf die Welt hat und wo man sich manchmal vorkommt, als würde man als Mutter versuchen, ihm die Welt so ein bisschen zu verkaufen, als so ein Ort, ne, voller Möglichkeiten. Du hast so viele Möglichkeiten und im Subtext fließt dann mit, also streng dich jetzt auch an, mach was draus. Und all diese ganzen Widersprüche und Konflikte, das hat mich interessiert.
Rebecca, ich nehme an, alle deine Kolumnen sind am Schreibtisch entstanden. Bist du wenigstens mal irgendwo auf einer Demo mitgelaufen, um eine sehr persönliche Erfahrung damit einfließen zu lassen, die in Richtung Strapaze geht wie die beiden anderen?
Nee, also der Text ist ja meine Demo sozusagen.
Ja.
Ich bin auch schon mal auf Demos mitgelaufen. Ich habe auch schon mal was besetzt und so in grauer Vorzeit. Aber ich bin schon jemand, der natürlich die Welt reinholt sozusagen an den Schreibtisch. Und ich schreibe eher weniger über mich, sondern über Sachen, die ich beobachte. Und ich beobachte gerne Menschen und nehme sie wahr in der Art, wie sie agieren oder auch nicht. Ganz großes Thema für mich war die Corona-Pandemie, wo ich nochmal sehr viel Zeit hatte und geguckt habe, wie verhalten sich die Menschen in meinem Umfeld eigentlich? Und wie sehen Sie diese Seuche? Wie sehen Sie die Art, wie man damit umgehen muss? Das war ein ganz großer Komplex jetzt auch für das Buch. Da gibt es einige Texte dazu. Und ich habe versucht, einfach durch das Netz hindurch, das heißt also man sieht im Netz, wie agieren Leute. Das war so mein Tummelplatz damals, einfach als Zuschauerin und guckt sich an, wie Leute wegkippen, wie sie sich versuchen zu beruhigen und so weiter. Und das ist eine Beobachterposition, die ich da eingenommen habe. Das hatte erstmal nichts mit mir zu tun, sondern ich habe geguckt, was passiert da draußen sozusagen gerade. Und ja, Menschen angucken, also das ist irgendwie so mein Thema. Ich schöpfe nicht so aus meinem nächsten Umfeld. Nicht, dass ich es nicht auch interessant fände oder so, aber ich beschäftige mich eher mit Sachen, die ich so, das kommt vielleicht auch aus der Soziologie, dass man so ein bisschen drauf guckt, wie sind gesellschaftliche Entwicklungen, warum sind sie so, was hat das mit meinem näheren Umfeld zu tun? Und jetzt so meine familiäre Situation oder so spielt erstaunlicherweise kaum eine Rolle. Also da schöpfe ich eigentlich noch nicht, kann ja noch kommen, sehr viel raus, sondern es geht eher um ja, soziologische Phänomene tatsächlich, so ne, beobachten.
Tobi, du hast ja auch mal eine Kolumne geschrieben oder vielleicht auch mehrere. Kannst du nur noch Bücher schreiben? Ich meine, das wäre ja irgendwie auch interessant aus deinem Blickwinkel, gerade weil du dich gesellschaftlich sehr engagierst, auch mal wieder eine Kolumne zu schreiben. Oder sagst du, nee, schreiben tue ich jetzt nur noch alles über 200 Seiten.
Naja, der Schreibprozess an sich, da werden mir die beiden Kollegen beipflichten. Das ist ein sehr langer, ein sehr qualvoller, einer, der eben auch mit Strapazen und Leiden verbunden ist. Deshalb wünschte ich mir oft, man könnte es etwas kürzer halten, dann würde nicht so viel Lebenszeit da drauf gehen. Nee, aber ich habe das, ich habe das so lieben gelernt, mich da fallen zu lassen und da so frei zu sein. Und auch bei dem Schreibprozess, das ist ja was sehr Schönes, ganz in Ruhe gelassen zu werden, die Tür zuzumachen, am Schreibtisch zu sitzen, und es passiert ganz viel im Kopf, und im Kopf plötzlich fangen diese Protagonisten an, miteinander zu sprechen, zu agieren, und das dann aufzuschreiben und einfach nur zu beobachten, das macht mir eine Höllenfreude. Also ich bin jeden Tag aufs Neue dann an diesen Schreibtisch gegangen und wollte wissen, was die Protagonisten da wieder erleben. Und das war wie so eine Sucht, das sollte gar nicht mehr aufhören. Deshalb, ich mag das, wenn man Geschichten kreiert, die eine größere Linie haben und die dann miteinander verschachtelt und verbunden werden und die vielleicht noch einen Twist haben. Und das kann man natürlich auf mehr als 200 Seiten sehr gut ausbreiten.
Wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Filmen dargestellt werden, dann gibt's immer irgendwann diese Szene, wo sie entweder einen Haufen Papier in den Mülleimer werfen, weil alles, was sie sich vorher erdacht haben, irgendwie blöd fanden, oder einfach die Delete-Taste drücken und alles wegschmeißen. Was war denn schon mal die größte Textform, die du weggeschmissen hast? War das nur eine Seite oder waren das auch schon mal 20 Seiten?
Oh, das ist interessant, weil ich erstmal nichts wegschmeiße. Ich weiß, dass das eine Kollegin hier anders macht. Ich schmeiße gar nichts weg. Ich lasse 2000 Worte am Tag so entstehen. Das ist, glaube ich, so mein Schnitt. Und arbeite erstmal damit. Also ich mache noch mehrere Fassungen daraus. Und das ist auch ein Prozess, der 1-2 Jahre braucht, indem man irgendwie 5-6 Versionen macht und dann erst das weiterschickt an den Lektor oder die Lektorin. Es ist aber schon vorgekommen bei Schockraum, also dem ersten Roman, dass mein Lektor gesagt hat, das Ende funktioniert nicht. Das ist zu schrecklich, das ist zu düster. Das probier doch mal was anderes. Und da habe ich mich drauf eingelassen und 70 Seiten in die Mülltonne geworfen. Und dann nochmal angefangen. Okay. Und es hat sich aber gelohnt. Also es ist zumindest, ich kann da sehr gut mit leben, weil es mindestens gleichwertig geworden ist und den Leser nicht komplett hoffnungslos zurücklässt. Deshalb glaube ich, war das ein guter Ansporn.
Beim Film würde man möglicherweise früher auf die DVD noch das alternative Ende packen irgendwie. Das wäre meine Idee für ein Buch auch. Christine, 70 Seiten, bietest du mehr, die du gelöscht hast? Oder wie ist das bei dir?
Ja, 70 Seiten schockieren mich jetzt noch nicht so. Ja, ich schmeiße es jetzt auch nicht unbedingt gleich weg, was ich geschrieben habe. Es ist so, dass ich gemerkt habe jetzt über die Jahre und über die verschiedenen Romane, dass ich anfange zu schreiben, also aus der Perspektive meiner Figuren, und dann nach einer Weile merke, okay, das sind jetzt Szenen, die habe ich geschrieben, aber die habe ich eigentlich nur geschrieben, um die Figur kennenzulernen. Also um mir die Figur zu erschreiben sozusagen. Und das sind 20, 30, können aber auch eben 50 oder auch mehr Seiten sein, vor allem wenn es ja mehrere Figuren sind. Die lege ich dann erstmal zur Seite und die landen dann auch nicht unbedingt im Papierkorb, aber die landen dann im Ordner und werden dann auch nicht mehr hervorgeholt, weil die mit dem Roman halt dann, also in den Roman kommen die nicht rein, aber sie sind indirekt dann natürlich drin, weil ich mir die Figur erschrieben habe. Und was ich aber mache, was sich für mich unheimlich gut anfühlt, also so komme ich wirklich rein in diesen Ton. Ich finde, die Suche nach dem Erzählton ist eigentlich das, was am längsten dauert. Also das auszutarieren, welcher Erzählton soll das sein? Und das schaffe ich zum Beispiel, indem ich schreibe, sagen wir 20, 30, 50 Seiten, dann drucke ich mir diese 50 Seiten aus, dann lege ich sie neben die Tastatur und dann tippe ich sie wieder ab. Und beim Abtippen merke ich dann, wo ich verdichte, wo ich was rauslasse, wo ich vielleicht mehr ausführe oder wo ich knapper werde. Und so ist das wie mit so einem Regler. Also ich suche nach dem Ton und dann drucke ich mir diese 20, 30 Seiten wieder aus und dann tippe ich sie manchmal nochmal und nochmal ab und dann habe ich es irgendwann. Und das ist wie so ein Fundament. Und mit dem kann ich dann den Roman fertig schreiben. Das heißt, wenn ich 2-3 Jahre an einem Buch arbeite, ich glaube, ich arbeite wirklich vielleicht ein Jahr lang an den ersten 20 Seiten. Und wenn ich das Buch anfange, möchte ich das gar nicht wissen. Ich möchte nicht wissen im Voraus, du wirst jetzt ein halbes Jahr nur mit diesen 10 Seiten zugange sein. Das möchte ich vorher nicht wissen, aber im Rückblick weiß ich dann, okay, es war wieder so. Das ist halt die Art und Weise, wie es entsteht.
Und weißt du in den meisten Fällen, wenn du dich ein Jahr lang mit dem Anfang beschäftigst, wie das Ende aussieht, oder ist das dann nochmal wieder ein Jahr?
Ich weiß bei meinen Figuren manchmal schon, wo sie hinkommen sollen. Also was der Punkt ist, an dem sie landen, aber wie sie da genau hinkommen, das muss ich mir dann erschreiben.
Rebecca, wie viele Leute entscheiden denn am Ende, ob eine Kolumne erscheint oder nicht? Also gibt es bei dir möglicherweise im privaten Umfeld oder sagst du, nö, ich mach das jetzt und dann schicke ich es zur Zeitung und wenn die es nicht veröffentlichen, haben sie selber Schuld?
Es ist unterschiedlich. Also ich biete in der Regel an, also ich habe eine Idee, ich möchte zu irgendwas schreiben. Ich habe dann auch bei mir ist es dann wie so ein Schreibdruck oder Drang, ne? Also ich bin an einem Thema dran und möchte dazu irgendwas machen. Dann ist es mir meistens erstmal egal, wo das erscheint. Aber ich biete es an und meistens wird dann gesagt, also es ist mir jedenfalls bisher so gegangen, ja, finde ich gut. Und dann schicke ich es ab und dann erscheint es in der Regel. Ich mache ja viel auf Facebook, ne? Das ist ja so der gute alte Dampfer, der ja so langsam auch am Untergehen ist oder schon untergegangen ist. Und da schreibe ich ganz lange Sachen, weil das auf Facebook geht. Und meißel daran rum. Das heißt, also ich stelle erstmal was rein oder habe was geschrieben und veröffentliche das. Das ist ja auch wie eine Veröffentlichung. Und dann mache ich es ähnlich wie Christine, nämlich immer wieder durchlesen. Und dann arbeite ich daran. Und zwar ist das dann ja öffentlich, was viele mir erzählt haben, sie würden es merkwürdig finden. Aber man kann, wenn man zum Beispiel kommentiert hat unter einem Text, kann man sehen, dass ich immer wieder was ändere. Das heißt, also ich gehe nicht in so einen Abtipp-Prozess, sondern ich verschiebe immer mal wieder was. Manchmal nehme ich auch auf, wenn jemand kommentiert hat, dieses oder jenes sehe ich nicht so. Und dann überlege ich nochmal und ändere vielleicht nochmal was. Aber da gibt es halt die Möglichkeit, das in der Öffentlichkeit zu tun. Und das finde ich ganz gut, weil man manchmal ein Feedback kriegt und auch gleichzeitig legt man den Prozess offen, wie man an einem Text arbeitet, wie man den bearbeitet auch und auch ändert und so. Und der Ton ist bei mir allerdings immer sofort gesetzt. Also der Ton ist eigentlich das, was ich immer sofort habe. Das ist entweder autofiktional oder ich habe irgendwie jemanden gedacht oder tu so, als wäre ich jemand. Ich habe zum Beispiel mal einen Text geschrieben, wo ich sozusagen fiktional mir das Leben von H.P. Baxter, dem Sänger von Scooter, ausgedacht habe. Das geschrieben, weil ich über eine Sache empört war und habe sozusagen seine Biografie geschrieben. Und da hatte ich auch so einen H.P. Baxter-Ton, glaube ich. Also das kommt dann automatisch, ne? Mit dem Thema bist du so ein bisschen drin. Nicht, dass ich geschautet hätte.
Aber hat er sich bei dir gemeldet oder hast du da irgendeine Reaktion von ihm
bekommen? Seine persönliche Assistentin.
Und stimmte da teilweise Dinge? Es gibt ja sehr viele Simpsons-Folgen beispielsweise, die gerade im Zusammenhang mit Trump unglaublich viel Recht hatten, obwohl die Folgen irgendwie vor 10 Jahren entstanden sind.
Ja, also die hat mir jetzt unter der Hand, hat die gesagt, ja, da ist schon vieles dran. So, da bist du da, hast du dir schon ganz gut gedacht. Ist auch so ein bisschen lustig gewesen natürlich. Aber da war mein Thema tatsächlich Misogynie, was sich auch wie so ein roter Faden durch meine Sachen zieht. Antisemitismus, Rassismus, das betrifft ihn nun überhaupt nicht. Aber die Sicht auf Frauen und der Umgang mit Frauen und so weiter, das habe ich einfach mal versucht herzuleiten anhand so einer Quatschbiografie. So, und offensichtlich war die gar nicht so falsch, bin ich nicht so falsch mit um die Ecke gekommen, sozusagen.
Scooter ist quasi die Brücke für uns, mal in Richtung Hamburg zu blicken. Christine,
eine schöne Brücke.
Wie wichtig ist für dich Hamburg, um erfolgreich als Schriftstellerin zu sein? Also ob jetzt inhaltlich, aber auch äußerlich. Ich habe den Eindruck, Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Empfindest du das hier in Hamburg auch?
Oh, das kann ich schwer beantworten. Also um erfolgreich als Schriftstellerin sein zu können, kommt es eigentlich nur auf den Text an, würde ich sagen. Das mag jetzt ein bisschen vielleicht romantisch oder romantisierend klingen, aber es kommt auf den Text und auf die Arbeitsbedingungen an und auf die Unterstützung von Menschen.
Aber wie sind die Arbeitsbedingungen hier in Hamburg für dich zum Beispiel? Also um mal bei Hamburg zu bleiben.
Naja, die Arbeitsbedingungen in Hamburg sind insofern gut, dass es eine Stadt ist mit einem reichen Kulturleben, einigen auch guten Förderungen. Kann immer mehr sein, finde ich. Aber das.
Ich glaube, da bist du ganz alleine mit der
Meinung. Ja, genau. Na klar kann das immer mehr sein. Das wäre ja jetzt eine vertane Chance, das nicht zu sagen hier an dieser Stelle. Aber es wird schon viel getan und dieser Austausch mit anderen AutorInnen, das bedeutet viel, das ist gut. Ja, politisch oder auch soziologisch gesehen ist Hamburg aber natürlich auch gerade für Kreative, für freie Leute immer auch ein hartes Pflaster. Man muss immer Angst haben vor der nächsten Mieterhöhung. Das muss man schon kritisch sagen. Also das schwebt ja auch immer so ein bisschen mit, dass Hamburg auch eine teure Stadt ist und dass viele von uns diese Erfahrung gemacht haben, dass man einfach über die Jahre zusehen kann dabei, wie das eigene Viertel gentrifiziert wird. Man ist Teil davon auch, muss man natürlich selbstkritisch sagen. Aber ja, das kann natürlich auch immer ein Faktor sein für die Kunstszene. Es braucht bezahlbaren Arbeitsraum und bezahlbaren Wohnraum.
Tobi, die beiden Damen hier im Gespräch sind beide in Hamburg geboren. Du bist Kölner, hast ja in Berlin zwischendurch gelebt. Ist Hamburg gut zu dir als Autor? Oder sehnst du dich manchmal doch ans wilde, noch weltoffenere Berlin oder an das gesellige Köln?
Nee, ich will irgendwie gar nicht woanders sein. Also ich bin da sehr glücklich im Norden von Hamburg. Ich gehe raus und kann dann im Wald joggen. Also da ist ein bisschen Wald bei mir um die Ecke und auch so ein kleiner Bauernhof. Das tut mir ganz gut, dass da die Zeit ein bisschen anders geht. Auch wenn man über dieses Leben im Blaulichtbereich spricht, da ist natürlich Hamburg sehr beeinflussend und das, was in meinen Romanen passiert, das muss in einer Großstadt passieren. Das ist nicht automatisch Hamburg, aber natürlich habe ich da sehr viele Dinge verortet. Also die Elbe findet statt, dass da ein Protagonist mit jemandem, den er transportiert im Rettungswagen, der nicht mehr lange zu leben hat, der noch einen letzten Wunsch hat, dass er mit dem einfach zur Elbe fährt, den rauslädt aus dem Rettungswagen und sozusagen mit dem Container guckt, Containerschiffe, das Wasser und eine Pommes isst. Das ist ein sehr schöner Moment, der auch in der Realität sehr nah daran stattgefunden hat. Und da war Hamburg auf jeden Fall sehr gut zu mir. Und natürlich ist Hamburg, das muss man ja mal sagen, inspiriert einen total. Ne? Also rauszugehen und selbst Kultur genießen, das kannst du hier so gut wie jeden Tag. Ne? Und ich möchte meine Lanze brechen für Programmkinos. Die machen mich sehr glücklich. Ich gehe sehr gerne alleine ins Kino, ohne einen an meiner Seite. Und dann sehr gerne in kleine Programmkinos, also das Zeise-Kino, Abaton-Kino, aber auch Koralle-Kino im Norden Hamburgs. Wunderbar, da kannst du fast jeden Film gucken. Also neulich habe ich Maria geguckt, die Verfilmung des Lebens von Maria Callas, der Opernsängerin mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Das war toll. Und mittlerweile haben die zum Teil auch richtig gutes Popcorn und Nachos. Das war ja sonst immer der Grund, in die großen Kinos zu gehen. Also ich liebe die Programmkinos und ich hoffe, viel mehr Menschen gehen da rein und unterstützen die, weil da sind zum Teil leider sehr viele Plätze immer noch frei, wenn ich da reingehe.
Rebecca, außer Nachos und Popcorn, was hat Hamburg denn noch zu bieten?
Naja, Hamburg hat sich ja wie alle Städte auch im Laufe der Zeit oder auch im Laufe meines Lebens natürlich geändert. So, ne? Also Christine sagt ja auch, dass in Hamburg ist auch ein großes Problem mit Stadtteilen, die sich verändern, die früher mal günstig waren, also wo man auch noch was machen konnte. Bin jetzt wohne auf St. Pauli, eigentlich auch immer schon, oder zumindest am Rande von St. Pauli. Und da gab es früher eben Möglichkeiten, Leerstellen zu besetzen, ja. Also da hatte auch keiner den Anspruch, dass es nun besonders sauber und schick sein muss, sondern Hauptsache Räume, egal wie die beheizt waren oder ob da eine vernünftige Dusche drin war oder so, man hat sich das einfach genommen, war erstmal zufrieden. Das eigene Leben ändert sich, man kommt damit auch nicht mehr klar, aber es gibt für junge Leute eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, sich mit so gut wie gar keinem Geld hier durchzuschlagen in der Stadt oder irgendwas zu machen. Ich komme eher so aus der Untergrundgeschichte oder aus so Zusammenhängen, die so um den Pudelclub vielleicht zu verorten sind und so. Und früher war St. Pauli ein Spielfeld, man konnte da alles machen und daraus ist ja was entstanden. Das heißt, die Leute, die jetzt auch von Hamburg sehr nach vorne geschoben sind als Protagonisten des kulturellen Lebens und auch super erfolgreich sind in verschiedenen Gebieten, die kommen daher. Die kommen daher, dass sie erstmal sozusagen im Schlamm gewühlt haben. Und diesen Schlamm gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt Hamburg ja nicht eine Ausnahme, das ist ja fast überall so, aber das fällt schon auf. Und es wird allerdings hier versucht, das sehe ich auch, Sachen so abzufangen. Also in Hamburg ist ja jetzt auch durch die Presse gegangen, sieht es ein bisschen besser aus als in Berlin, was die Kulturförderung angeht, was sicherlich auch dem Kultursenator so ein bisschen geschuldet ist, der hier eigentlich eine ganz zugewandte Arbeit macht, weil er einfach die Künste schätzt. Ja, der hat, findet es nicht irgendwie lästig, sondern findet, da muss man Geld für ausgeben.
Es brauchte 40 Minuten in diesem Gespräch, dass der Kultursenator positiv erwähnt
wird. Ja, das ist, ich weiß, also ich bin jetzt nicht kritiklos oder so, aber das ist schon auffällig, finde ich. Ja. Das, da hat Hamburg einen ganz guten Stand. Und insofern, wenn es jetzt darum geht, wie ist die Literatur hier aufgefangen, gibt es da Netze und so, sehe ich schon. Kann es jetzt nicht vergleichen mit anderen Städten, aber Christine und ich wissen es auch, es gibt auch privat sehr viel Kontakte und sowas wie literarische Salons, wo man sich trifft und austauscht und so.
Das wo ist, sind die denn?
Ja, also das sind alles das streng geheim.
Das sind privat und in irgendwelchen Speakeasy-Clubs oder, also Thema Lesebühnen, habe ich in den letzten Jahren immer wieder gehört, gibt es zu wenige, dann sterben die weg, weil dann der Publikumserfolg vielleicht auch nicht da ist. Also wie seid ihr da mit dem Angebot zufrieden? Ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich auch selber.
Ja, das macht man sich ja selber so ein bisschen. Oder man trifft Leute, die das aus sich heraus machen und vielleicht auch dann mal an die Kulturbehörde herantreten und sagen, könnt ihr das fördern? Wir machen das und das jetzt schon seit 2 Jahren und so. Sowas gibt es ja häufig. Aber Lesebühnen gibt es auch zum Beispiel im Zentralkomitee, da gibt es regelmäßig Veranstaltungen, die sich auch wiederholen, wo Leute ran.
Also einmal im Monat den Pöbel zur Freude.
Genau, das ist zum Beispiel
von Ahoi Radio präsentiert.
Ja, genau, mit Ella Carina Werner und so. Das sind schon ganz gute Sachen. Aber ja, Christine sagt ja richtig, es kann natürlich immer mehr sein und es kann auch noch mehr Geld rausgehauen werden, weil das Schreiben ohne Geld ist ein echtes Problem. Also man muss Zeit haben und Muße haben, was zu denken, bevor man was zu Papier bringt. Und wenn man die ganze Zeit Scheißjobs machen muss und gucken muss, wie kommt man über die Runden und ist vielleicht nicht gerade mit einem Partner zusammen, der Oberarzt irgendwo ist und das abpuffern könnte, dann wird es schwierig. Also, und Kultur ist das, was uns retten kann in Zeiten wie diesen. Also die Kunst, ich glaube, es ist das Wichtigste, gibt nichts Wichtigeres.
Christine, du hast es gerade so angedeutet, dass es einen guten Austausch gibt zwischen den Autorinnen hier in Hamburg. Wie findet der denn statt? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe wie so eine Kita oder wie macht ihr das?
Das jetzt nicht unbedingt, aber wir haben uns eigentlich untereinander sehr gut im Auge und gehen gegenseitig zu den Lesungen oder treffen uns und sprechen übers Schreiben. Manchmal schaffen wir uns auch selber in kleineren Kreisen so eine Art Workshop-Situation, wo wir dann über Texte sprechen oder vielleicht Fragen stellen, ne? Wie findet ihr den Erzählton oder wie entwickelt ihr eine Figur und wir tauschen uns darüber aus. Aber dazu finde ich auch, das habe ich an meiner Schreibbiografie gemerkt, es könnte in Hamburg mehr Angebot geben, um überhaupt das Schreiben zu lernen. Also einen Raum, einen Kontext zu schaffen, in dem man eben so eine Werkstattsituation hat. Das war bei mir so, dass ich mich in Berlin beworben habe am LCB, ein Literarisches Kolloquium Berlin, weil die eine Prosa-Werkstatt jedes Jahr veranstalten, wo man sich mit einer Textprobe bewerben kann und dann eben vielleicht eine von den 10 Plätzen bekommt. Und es gibt in München, am Münchner Literaturhaus, eine Romanwerkstatt, die stattfindet, also die so einen professionellen Rahmen gibt. Und das habe ich als Hamburgerin immer so ein bisschen hier vergeblich gesucht, dass ich dachte, wo kann ich mich denn mal bewerben? Ne? Wo gibt es denn mal jetzt dieses Werkstattkonzept oder auch kreatives Schreiben? Ne? Gibt es in Leipzig eine Universität und es gibt es in Hildesheim? Und Hamburg ist eine große Stadt. Es gibt eine große Literaturszene. Wir haben auch ein Literaturhaus hier in der Stadt. Und ich glaube, das ist immer so ein Thema, was alle paar Jahre hochkommt, dass man sich fragt, wann machen wir denn mal unsere Romanwerkstatt, unsere Prosawerkstatt? Oder wann gibt es denn mal an einer Universität einen Studiengang kreatives Schreiben? Weil das würde der Stadt ganz gut stehen, finde ich.
Wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu starten. Tobi, Wie und wann hast du denn schreiben gelernt? Ich sag mal, schulisches Schreiben, eine Schülerzeitung schreiben, ist doch ein bisschen was anderes, als jetzt einen Roman zu schreiben und auch Beobachtungen so genau aufzuschreiben, dass die Leute Spaß haben und wissen wollen, wie geht's jetzt weiter. Ist das bei dir, vermute ich, eher Learning by Doing oder hast du auch in Schreibwerkstätten gesessen?
Nee, hätte ich gerne gemacht. Also das klingt auch ein bisschen seriöser als schreib doch mal dein Buch.de. Da würde ich nicht mitmachen. Nee, tatsächlich war das Schreiben schon immer da und ich hatte da auch in Deutsch meinen großen Austausch und meine große Freude darin. Aber tatsächlich sind das viele Bücher, die man gelesen hat, die einen da führen und da den richtigen Weg weisen. An dieser Stelle, ich habe gerade gelesen, von Norden rollt ein Donner. Sehr atmosphärisch, sehr dicht und toll. Also ich wünschte, ich könnte so schreiben wie da. Aber ich glaube, das ist so eine Grundregel, viel, viel selbst lesen. Und gerade so hier, wie dieser Ort hier, sich inspirieren lassen. Ich habe ja immer, wenn ich in Buchhandlungen bin, das ist für mich immer eine süße Versuchung, weil ich alles kaufen will. Es sieht, jedes Buch sieht so gut aus und dann hast du das alles zu Hause und kannst es nie lesen. Aber das ist ein anderes Schicksal. Also ich rufe gerne dazu auf, zuzugreifen und viel selbst zu lesen, wenn man auch schreiben will.
Mhm. Rebecca, viel schreiben oder viel lesen? Was ist die Lösung?
Ja, das ist sehr peinlich jetzt für mich, weil ich lese gar nicht so viel. Ich lese schon auch, aber nicht so wahnsinnig viel. Also die meisten um mich herum lesen viel, viel mehr. Ich bin eine passionierte Fernseherin. Ich gucke sehr viel Serien und ich latsche draußen rum und gehe aus und gucke mir das so an.
Von gute Zeiten, schlechte Zeiten zur Bestsellerliste.
Ja, weiß ich nicht. Aber ich kann wirklich nicht sagen, dass ich viel lese zurzeit. Ich hatte aber Phasen, wo ich wahnsinnig viel gelesen habe. Als ich Kind war, also als Kind habe ich mich in Bücher geflüchtet. Und als Jugendliche in meiner ersten Wohnung, weil ich da die Abende so einsam und irgendwie nicht schön fand eine Zeit lang, habe ich mich auch in Büchereien geflüchtet. Und da habe ich mich auch, kann ich auch erinnern, noch so einen Ehrgeiz entwickelt, habe gedacht, ich muss die Weltliteratur irgendwie zumindest touchieren. Also ich muss ein paar wichtige Sachen gelesen haben. Und das habe ich auch gemacht. Was ich lese, sind Bücher von Freunden und Freundinnen. Also ich habe einige schreibende Freundinnen, die mir das dann geben und das lese ich gerne und darüber hinaus schaffe ich es eigentlich nicht oder ich gucke Netflix, ich sag's wie es ist.
Christine, wenn man für die ersten 10 Seiten schon ein Jahr braucht, dann fühlt sich das ein bisschen so an, man müsste wahrscheinlich eine Auflage von 1 Million haben oder zumindest 40 ähnliche Auflagen, dass man davon leben kann. Wie ist denn das so, vom Schreiben zu leben oder doch nicht? Und man macht dann doch andere Jobs?
Es ist kompliziert. Ich glaube, es gibt da kein Allgemeinrezept. Das muss jeder und jede für sich so ausbalancieren. Es ist auf jeden Fall kompliziert. Es ist zum Teil der Verlagsvorschuss, der einen eine Weile trägt. Dann braucht es aber auch immer Förderung. Also Förderung ist gut, wichtig. Dann kommt das Buch raus, dann gibt es Lesungen. Lesungen sind auch nochmal wirklich gut. Also das ist irgendwie ein Hoch auf alle Veranstaltungsräume, Buchhandlungen, Literaturhäuser, die Lesungen veranstalten und einen einladen. Das ist wahnsinnig wichtig. Übrigens auch schön, bringt Spaß. Und und dann kann das natürlich sein, dass man vielleicht noch den einen oder anderen kleinen Brotjob mit reinbringen muss, um dann vielleicht so eine Durststrecke zwischen der Vorschuss wurde ausgezahlt, das Buch kommt raus und es gibt Lesungen und dann gibt es da immer vielleicht diesen Zeitraum, wo man dann vielleicht nochmal das eine oder andere machen muss. Das ändert sich aber vielleicht auch von Buch zu Buch, von Vorschuss zu Vorschuss. Das kann man so allgemein nicht sagen, aber es ist ein Kunststück. Also ja, jeder, der es so für sich rausfindet, vollbringt da schon was.
Rebecca?
Ja.
Vorschüsse für Kolumnen gibt es wahrscheinlich nicht.
Gibt es überhaupt nicht. Und also das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Ich kenne aber dieses Umgehen mit Vorschüssen. Also mein Mann ist Musiker. Da gab es früher für Platten natürlich auch erstmal Geld sozusagen, je nachdem, bei welcher Firma man war. Oder also er hat auch geschrieben, da gab es auch einen Vorschuss, der dann irgendwie so war, dass man da 2-3 Jahre theoretisch, wenn man ein bisschen sparsam ist, über die Runden kommt. Aber das hat man natürlich nicht, wenn man kein bekannter Name ist oder keine großen Auflagen hat oder so. Das heißt, eigentlich muss man sowas wie einen Brotjob in dem Fall schon haben. Oder bei mir ist es der Brotjob, eigentlich das Schreiben für Zeitungen. So, das ist auch Schreiben, aber eine andere Form. Und damit kann ich mir die Zeit sozusagen erkaufen, die ich dann für Sachen, die ich persönlich gerne machen möchte, verwende. Ich habe aber auch immer völlig unterschiedliche Jobs gemacht und eine Zeit lang auch überhaupt nicht geschrieben, sondern einfach nur Geld verdient mit verschiedenen Sachen. Einfach weil die Kinder noch klein waren und ja, zwei Leute, die den ganzen Tag zu Hause am Schreibtisch sitzen und irgendwie kreativ arbeiten, das wäre mir so auf den Senkel gegangen, das hätte ich überhaupt nicht, also ich musste auch raus so, ne? Deswegen gab es da so eine Lücke und jetzt sind die ja erwachsen und wir können uns so ein bisschen aufteilen in der Wohnung und da geht es wieder. Das merke ich, es macht einen Unterschied. Aber Geld ist immer ein Thema. Also das, die Jonglage, wie kriege ich das hin, dass alles gut funktioniert und muss ich befürchten, dass die Miete erhöht wird oder dass irgendwas anderes nicht klappt, das ist schon immer da. Also die Kunst, das nicht als Dauerbelastung zu empfinden, sondern einfach weiterzumachen.
Und man muss ja wirklich mal sagen, was Vorschüsse bedeutet, ne? Also vielleicht können wir da mal in die Realität eintauchen. Das ist ja eben auch wie bei einer Band, wenn man einen Plattenvertrag hat, dann ist man erstmal im Minus, ne? Beim Verlag.
In Wahrheit ist es ein Kredit.
In Wahrheit ist es ein Kredit, den man eigentlich im besten Fall nicht zurückzahlen sollte, beziehungsweise den man nicht zurückzahlen muss. Aber man ist erstmal im Minus und muss so und so viel Exemplare verkaufen, bis dann überhaupt wieder was bei einem ankommt. Also immer die Illusion, dass mir Verwandte, so nett das auch ist, sagen, wir haben dein Buch gekauft, davon geht doch bestimmt 10% geht an dich. Dann sage ich, nee, erstmal nicht. Dafür müssen erstmal tausende Leute dieses Buch kaufen, damit der Vorschuss abbezahlt wurde. Also das ist nicht ganz so einfach und ich glaube, das schaffen nicht viele, die eben, naja, einen dementsprechenden Vorschuss bekommen haben, das auf null wieder reinzuspielen. Also das ist für mich dann immer eigentlich ein Ziel, als verlässlicher Kaufmann, Handel betreiben hier in Hamburg, dass man es schafft, dass man sozusagen wenigstens bei null wieder rauskommt und auch dem Verlag gegenüber ein gutes Gefühl hat.
Aber Geld scheint ja bei dir jetzt nicht das Druckmittel zu sein. Ich meine, du hast dich ja quasi selber unter Druck gesetzt und hast diese Fernsehkarriere zumindest erstmal unterbrochen, hast nie einfach nur Jobs gemacht, sondern bis mit 17 hast du schon mehr als 50 Mark Taschengeld bekommen. Also ich glaube, die Not, die die beiden anderen Gesprächspartnerinnen hatten, hattest du in dem Sinne zumindest nicht, oder?
Also mein Leben lang kam immer Geld aus dem Automaten, glücklicherweise. Seit ich 17 bin, hatte ich eine EC-Karte und es kam immer was raus. Mhm. Aber seit ich 2016 einfach mal beim ZDF gesagt habe, ich kündige, seitdem ist es auch nicht einfacher geworden. Also das ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung, den Sinn beziehungsweise mehr Glück zu suchen und mehr Erfüllung im Leben. Das heißt aber auch, man verzichtet auf etwas und das ist bei mir definitiv auch Geld. Also es kommt jetzt noch immer Geld aus dem Automaten, aber ich glaube nicht mehr so viel. Also ich tippe nicht mehr die hohen Beträge da ein. Also es gilt, bescheidener zu leben, aber dafür ja, einfach glücklicher mit dem zu sein, was man machen kann.
Eine gute Möglichkeit, als Buchautorin noch mehr Geld zu verdienen als den Vorschuss des Verlages, ist ja, wenn so ein Buch entweder auf eine Theaterbühne kommt oder sogar noch viel besser, wenn es verfilmt wird. Christine, wie ist das mit Halbinsel? Siehst du das schon quasi als Netflix-Serie oder als Kammerspiel im ZDF oder gibt es so etwas, wo man einen Gedanken verliert oder habe ich das jetzt bei euch gerade gesät? Weil auch aus Kolumnen, liebe Rebecca, sind ja auch schon großartige Filme entstanden.
Also beim Schreiben und wenn das Buch gerade erschienen ist, denke ich da noch nicht so drüber nach tatsächlich und ich weiß nicht, ob ich das selber gut beantworten kann. Also wenn jemand auf die Idee kommt, Halbinsel zu verfilmen, wäre ich natürlich sofort dabei. Also fände ich super.
Rebecca?
Es kommt ja darauf an, was im Vertrag auch steht, ne? Also die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Das wird teilweise da schon reingeschrieben im Falle von Verfilmung. Und so, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da auch im Falle eines Falles was vom Kuchen abkriegt sozusagen. Oder auch Mitspracherecht hat und solche Sachen. Das kann man dann so, muss man sich drum kümmern. Aber ja, natürlich, ich kenne das auch von zwei Freundinnen, deren Romane fürs Kino verfilmt wurden und auch fürs Fernsehen und auch recht prominent besetzt und so. Das ist natürlich toll. Und das unterstützt ja auch das nächste Buch dann wieder, das muss man ja auch sehen. Ne? Also wenn der Name erstmal auch übers Fernsehen oder übers Kino nochmal wieder around ist, dann hast du nochmal ein besseres Standing für dein nächstes Projekt. So kannst du auch anders verhandeln im Zweifel, also wenn man es richtig macht. Und ja, das ist dann kommt schon was in Gange, ne? Dann holt schon was Schwung und geht so los. Aber so ein Film ist auch, das auch die Erfahrung habe ich gemacht, über andere relativ schnell vergessen. Also das ist, man denkt, das ist jetzt das ganz große Ding. Wenn der jetzt nicht so richtig zündet, macht das auch nicht so eine große Welle, wie man denkt. Also zumindest nicht auf Dauer.
Prominent besetzt, lieber Tobi, leichtes Herz und schwere Beine, als großer Kinofilm, wer würde deine Mutter spielen und wer würde dich spielen?
Dann spielt Helge Schneider die Mutter in all seinen Filmen.
Mhm. Und du dich dann selbst? Wird es dafür reichen, nochmal 90 Minuten Kinofilm spielen?
Nein, das soll,
wer
das
ist
soll
es dann?
Ein anständiger...
Matthias Schweighöfer.
Wer ist denn so Mitte 40...
Matthias Schweighöfer.
Ja, Matthias Schweighöfer. Ja, finde ich eine gute Idee.
Tolle Idee.
Also, Matthias Schweighöfer
eine gute Idee.
Und Helge Schneider, fantastisch.
Ja. Okay, ich gehe davon aus, dass deine Mutter sich freuen wird über diesen Besetzungsvorschlag. Ich freue mich, dass wir eine vergnügliche, sehr informative und unterhaltsame Stunde hatten, wo wir über Literatur im Speziellen aus eurer Sicht, aber auch ein bisschen Hamburg uns drüber unterhalten haben und ausgetauscht haben. Ich sage recht herzlichen Dank für eure schönen Gedanken und sage Ahoi bis zum 31. Culture Club. Mal gucken, wer dann kommt.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.